Herzlich willkommen zur Folge 54 unseres Podcasts Der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und ich lese Ihnen die letzten Kapitel aus meiner Romantrilogie Großstadtoasen vor. Wir befinden uns in Band 3, der heißt Arthur ist gefährlich. Wo Sie dieses Buch kaufen können und zu welchem Preis, da gibt es eine Änderung, die werde ich Ihnen am Ende dieses Podcasts mitteilen. Sie wissen, der Roman handelt von 1984 in einem besonderen Stadtteil von Hamburg, in einer Großstadtoase in Hamburg-Ottensen. Wir befinden uns im Dezember 1984 und das Kapitel heißt Auszug. Der letzte Arbeitstag in der Gemeinschaftspraxis Große Bergstraße stimmte Theresa nicht wehmütig. Sie war von Anfang an auf Vermittlung ihres Professors mit einem befristeten Vertrag als Psychotherapeutin dort eingestiegen, also musste irgendwann der letzte Arbeitstag kommen und er war nun da. Die vielen Sitzungen mit Patienten hatten ihren Erfahrungshorizont erweitert, worüber sie froh war. Die enge Zusammenarbeit mit ihrem Supervisor hatte Früchte getragen, auch wenn es in den letzten Monaten arg im Gebälk geknirscht hatte. Sie hatte es geschafft, alle Patienten zu stabilisieren, einige waren sogar so gesund, dass sie vorzeitig die Therapie abbrechen konnten. So etwas passiert eher selten, erfuhr sie von den staunenden Kolleginnen und Kollegen. Zwei ihrer Klienten hatten erst im Herbst die Therapie begonnen und würden jetzt weiterhin in der Praxis betreut. Ihnen war damals von Theresa mitgeteilt worden, dass sie nur den ersten Teil der Therapie begleiten könnte, danach ein Kollege übernehme, der momentan noch an anderen Fällen arbeitete. Schon in der letzten Woche hatte Theresa ihre Fachbücher mitgenommen, jetzt fehlten nur noch die letzten Aufzeichnungen der Patientenunterlagen und einige Fachzeitschriften. Das passte gut in eine Jutetasche, die sie frohgemut über die Schultern nahm. Für jede Kollegin und jeden Kollegen hatte sie als Dank für die Hospitation einen Blumenstrauß mitgebracht und für die Empfangsdame eine Schachtel biologisch angebauter Datteln, überzogen mit Zartbitterschokolade. Dass sie jetzt ohne Wehmut ging, lag daran, dass der Job dort auch anstrengend gewesen war. Blickte sie zurück auf ihren ursprünglichen Studienwunsch, auf die Zeit mit Barul R. Ungleich Mann und auf die Vermutung, dass ihr nach Abschluss der Ausbildung zahllose Möglichkeiten des Helfens offen stünden, musste sie sich eingestehen, dass die Wirklichkeit deutlich rauer war. Dennoch zweifelte sie nicht daran, dass sie in absehbarer Zeit eine sehr erfolgreiche Psychologin werden könnte. Sie hatte schließlich noch einige Städte vor sich, um die linksalternative Szene zu beobachten und ein umfassendes Psychogramm dazu zu schreiben. Der reizvolle Aspekt der teilnehmenden Beobachtung hatte jedoch einen kleinen Dämpfer bekommen. Bereits vor ihrem Auszug aus der Praxengemeinschaft hatte Theresa beschlossen, ihre therapeutischen Kontakte aus Hamburg-Ottensen nicht weiter zu pflegen. Erstens war Freiburg zu weit von Hamburg entfernt, um auf einen Sprung mal eben vorbeizukommen. Zweitens würde ihr das zu viel werden. Und drittens wäre eine künftige Kommunikation mit den Probanden für ihre Forschung eher hinderlich. Schließlich war ihr Ziel keine Langzeitstudie, sondern ein Szenepsychogramm. Auch wenn die Erkenntnisse, die sie in diesem Jahr gewonnen hatte, anonymisiert in ihre weitere Arbeit einfließen würden. Ihr Umzug nach Freiburg brachte es eben mit sich, dass sie ganz professionell alte Kontakte hinter sich ließ. Lediglich zu Imelda würde sie mit Sicherheit engen Kontakt pflegen, das war ihr deutlich geworden. Und die vielen Gründe dafür würde sie weder anonymisiert noch analytisch erfassen. Ganz kleiner Zeitsprung. Als Theresa ihre schriftlichen Unterlagen zusammenpackte, hielt sie plötzlich die lange Liste mit ihren Defiziten in den Händen. Sie betrachtete sie etwas wehmütig und steckte sie dann zu ihren übrigen persönlichen Notizen. Ob Theresa aus den Fehlern ihrer Liste bald einige streichen könnte, würde sich noch zeigen. Schließlich bewirkt die Zeit manchmal Wunder. Zeit- und Ortssprung? Aus Theresas Notizen. Warum bin ich Psychotherapeutin geworden? So anstrengend und belastend therapeutische Arbeit für mich ist, bin ich dennoch täglich immer wieder sehr motiviert, meinen Beruf auszuüben. Die vordergründige Motivation ist die Liebe, die der Klient mir entgegenbringt, wenn er Verbesserungen spürt. Die tiefgründige Motivation ist der nachdrückliche Wille, das endgültige Ziel der Therapie zu erreichen. Der Weg dorthin ist immens anstrengend. Diese Anstrengung empfinde ich trotz aller Professionalität und Erfahrung, trotz der zuverlässigen Handwerkzeuge und entlassenen Supervision. Ich kehre kurz an den vordergründigen Ausgangspunkt der Motivation zurück. Ich möchte geliebt werden. Aber Dank und Anerkennung meiner Patienten bleiben manchmal aus. Sie empfinden mich als Störenfried. Das Frustrierende ist, helfen kann ich niemandem, der Klient kann sich nur selbst helfen. Dass ich ihn auf dem immer steinigen Weg begleitet habe, auch wenn ich ihm nicht real helfen kann, merkt er irgendwann mit einer gewissen Enttäuschung. Oft merkt er es auch sehr spät. Diese Enttäuschung ist notwendig, denn sie hilft bei der Loslösung von mir. Selbstverständlich muss ich eine dauerhafte Fixierung oder Bindung des Patienten an mich als Therapeutin immer vermeiden. Im besten Fall kommt der Patient durch die Enttäuschung wirklich in Bewegung, trifft ungewöhnliche Entscheidungen und verabschiedet sich vom Gewohnten. Er verschiebt imaginierte Grenzen und übertritt sie. Er probiert neue Verhaltensweisen aus und lässt Änderungen zu. Er nimmt die veränderten Umweltreaktionen wahr und wird gesund. Das ist mein einziges Ziel, mein Triumph, mein Streben, auch wenn ich das vordergründige Ziel des Geliebtwerdens nur selten erreiche. Sprung in die Jetztzeit. Professor Arco. Gut gemacht, Theresa. Gold ist dir sicher. Das nächste Kapitel. Ideelle Geschenke. Die leerstehende vierte Etage über der WG in der großen Brunnenstraße war normalerweise ein etwas unwirtlicher Ort, in den Wintermonaten noch dazu kalt und staubig. Glücklicherweise waren die Sprossenfenster aus Metall einigermaßen dicht, sodass kein eisiger Wind durch die großen Räume wehte. Alle Isokratiker hatten dafür gesorgt, dass die Atmosphäre am 24. Dezember deutlich angenehmer war als noch am Tag zuvor. Sie hatten gemütliche Sitzmöbel die Treppe hochgetragen und Rick hatte bereits am Morgen begonnen, den Raum mit zwei mobilen Propangasöfen anzuwärmen. Auf zwei Tapeziertischen standen dekorative Elemente und rund 50 Kerzen erleuchteten alles wie in vorindustrieller Zeit, bevor es Gas- und Elektrolampen gab. Seit einigen Wochen stand der Star des Abends bereit, der wuchtige Gretag-Videoprojektor. Alle hatten vereinbart, dass es keine Weihnachtsgeschenke, sondern maximal ideelle Geschenke geben sollte, die zur freien Auswahl in einen kleinen, aus Weiden geflochtenen Korb gelegt wurden. Das eigentliche Weihnachtsgeschenk war die Einstimmung auf das Jahresend-Videospektakel, denn sie wollten an diesem Abend vorab kurze Szenen aus möglichen Filmen ansehen. Die Tonqualität war exquisit, weil Deko für ordentliche Lautsprecher gesorgt hatte und die Bildqualität ließ ebenfalls nichts zu wünschen übrig. Jeder ISO hatte verschiedene Videokassetten ausgesucht und seine Häppchen so dokumentiert, dass alle Szenen schnell gefunden werden konnten. Die Reihenfolge wurde ausgelost und bald saßen sie in bequemen Sesseln, die Füße auf einen Hocker statt Obstkissen aus Holz und sahen Filmausschnitte aus den letzten Jahrzehnten. Sogar ein Stummfilm kam zu neuen Ehren. Eine Einschränkung hatten sie sich im Vorfeld auferlegt, an die sich alle hielten. Jeder Isokratiker wählte maximal 3 Filme aus und die markierten Szenen durften nicht länger als 20 Minuten dauern. Der restliche Filminhalt musste mündlich erläutert werden. Weil kein einziger ISO mehr als 2 Filme präsentierte, konnten sie sich einen Überblick über 12 Lieblingsfilme verschaffen. Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk von allen für alle. Nach der Sichtung wurde in geheimer Wahl die Endauswahl der 5 Silvesterfilme getroffen. Das Buffet bestand ausschließlich aus liebevoll selbst zubereiteten Speisen. Verschiedene nicht-alkoholische Getränke ergänzten das Kulinarische und nach 2 Stunden wurden aus dem Kühlschrank der WG die mitgebrachten Desserts geholt. Kerzenlicht und Räucherstäbchen sorgten für einen würdigen Tannenbaumersatz. Kein Familienfest konnte schöner sein. Dass Victor sich zu später Nachtstunde noch auf sein Motorrad setzte und ins alte Land zurückfahren musste, schränkte den genussvollen Abend keineswegs ein, denn er durfte am nächsten Morgen ausschlafen, sein Sonnenschein würde erst gegen 11 Uhr morgens nach dem Frühstück aus der Etage der Cousine zu ihm in die Wohnung der Großeltern herunterkommen. Nachdem sie alles genossen hatten und andächtig träumend in die Kerzen schauten, ergriff Yvonne als Jüngste das Wort. »Ich finde, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Geschenke zu verteilen.« Sie holte den Korb von der Fensterbank und stellte ihn in die Mitte. Keines der Geschenke war eingepackt. Tatsächlich waren alle Produkte aus Papier, die meisten davon gerollt. Manche trugen eine Schleife, manche ein Hanfband, manche nichts. Die 6 Geschenke wechselten nach einem Zufallsprinzip ihre Besitzer, indem sich jeder reihum ein Manuskript oder eine Illustration nahm. In den Minuten danach knisterte es vor Spannung. Die Augen strahlten beim Lesen, beim Betrachten, beim Genießen. So manche Träne rollte die Wange hinab, denn die Geschenke waren rührend, weil sie von Herzen kamen. Es waren zwei Illustrationen, ein kalligraphisches Gedicht und drei Kurzgeschichten. Niemand wunderte diese Zusammenstellung, denn sie alle liebten Schreiben, Zeichnen und schöne Gestaltung. Im Raum schwebte mehr positive Energie als bei erfüllenden Yoga-Übungen, einer Liebesbeziehung oder unerwarteten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es wehte mehr durch die Luft als ein wärmender Sog, der Kerzenduft verwandelte die Luft in mehr als einen zarten Weihnachtshauch. Dieses Meer erwärmte die Seelen. Kleiner Zeitsprung. Gegen 3 Uhr morgens trennten sich die Isokratiker ungemein beseelt. Wenig später lag jeder in seinem Bett und war überglücklich, ein so schönes Weihnachtsfest mitgestaltet und genossen zu haben. Kleiner Zeit- und Ortsprung.
»Oh, Papa, du warst gestern Abend gar nicht hier, als das Christkind gekommen ist. Neben deinem Kopfkissen liegt ja auch ein Geschenk. Darf ich das sehen?«
Ilsa stand pünktlich um 11 Uhr an Viktors Bett, um ihn ganz fest zu drücken. »Na klar, mein Sonnenschein, das habe ich bekommen. Es ist ein Märchen. Das lese ich dir gleich vor. Es handelt von einer kleinen Fee, die ausgebüxt ist. Sei bitte vorsichtig. Das ist ein Original. Dieses Märchen gibt es nur ein einziges Mal.« Das nächste Kapitel, das letzte in diesem Dezember, heißt »Blues Club Reloaded«. Seit im Juni die mögliche erste Veranstaltung des gemeinsamen Bluesclubs wenige Tage vor dem geplanten Termin abgesagt werden musste, schien das Projekt beerdigt zu sein. Wegen der enormen Möglichkeiten, die darin steckten, spukte es dennoch weiter in den Köpfen der Isokratiker herum. Kaum jemand sprach das Thema an, doch es arbeitete in ihnen weiter. Da es durch Deko 2 Kontakte zum Altonaer Museum an der Max-Brauer-Allee gab, kam als Ergebnis vieler weiterer Gespräche ein großer Raum für eine gemeinsame Veranstaltung in Frage. Deko? Das Museum würde sich sehr über innovative Theater- oder Musikveranstaltungen freuen, wenn es keinen Werbeaufwand gäbe und kein Risiko der Vorfinanzierung bestünde. Für den ohne Umweg erreichbaren Veranstaltungsraum wäre kein Wachpersonal erforderlich. Das ergab mein abschließendes Gespräch mit der museumspädagogischen Abteilung. Im Gegenzug dafür, dass neue Besucherschichten in das Museum kämen, wurde beschlossen, dass die Vereinbarung für bis zu 10 kostenlose kulturelle Veranstaltungen im Jahr gelten sollte. Als sie von dieser großartigen Aussicht hörten, waren alle Isokratiker ganz aufgeregt. Sie konnten endlich die erste nicht kommerzielle eintrittsfreie Bluesclub-Nacht veranstalten und dazu auch noch an einem so zentral gelegenen Ort wie dem Altonaer Museum. Mit Begeisterung stürzten sie sich noch am gleichen Tag auf die aktuelle Planung und neue Werbeideen. Sie waren sicher, dass sie auch ohne Plakatankündigung einige 100 Besucher für eine eintrittsfreie Veranstaltung erreichen konnten. Für das Motto hatte Deko sich einen inhaltsschweren Slogan ausgedacht. Tee umsonst, Tasse mitbringen. Viktor und Imelda legten fast zeitgleich nach.
Ja, Tee umsonst ist prima, aber wir haben ja auch Kosten.
Ja, und die Musiker sollten nicht ganz ohne Honorar nach Hause gehen.
»Ach, Rick hat doch seinen schönen Bogart-Hut. Den lassen wir mindestens 3-mal herumgehen und bitten um Spenden. Wir zählen zum Abschluss das Geld und teilen es unter den Musikern auf, nachdem wir vorher unsere Kosten abgezogen haben, beispielsweise für das Papier des Handzetteldrucks und den Ankauf des Tees. Es entsteht Überschuss, also kein steuerlicher Gewinn.«
Das weitere Vorgehen war schnell besprochen. Die Gestaltung der Handzettel würden Deko und Rick übernehmen und es musste genügend Zeit für einen Korrekturgang bleiben. Viktor würde die Handzettel drucken. Die Verteilung übernehme Imelda an der Uni, Yvonne in den Alternativgeschäften und Jimmy in ausgewählten Ottenser Kneipen. Später könnten die Aufgaben rotierend vergeben werden. Das war eine klare Ansage, ein guter Plan. Kleiner Zeitsprung. Überprüft werden musste nur noch, ob das auch alles legal und steuerfrei ablaufen könnte. Sprung in die Jetztzeit. Professor Arco. An die erste Bluesnacht im Altonaer Museum kann ich mich noch sehr gut erinnern. Die Stimmung war sensationell entspannt und die Musik bewegend bis latent absurd.
Eine tolle Mischung für die Seele. Ich habe damals lange davon gezehrt. Ja, das ist soweit die Lesung für heute. Was in den nächsten zwei Lesungen noch folgt, ist der Jahresausklang und natürlich der Sprung in die Jetztzeit Jahre später. Die Spannung steigt. Mit Jahresausklang ist Silvester und Neujahr gemeint, also das große Fest, auf das alles zusteuert. Und ich glaube, da wird noch einiges passieren und der ein oder andere Knoten wird sich lösen. Sie wissen, die Bücher gibt es in jeder Buchhandlung oder direkt beim Input Verlag. Die Ladenpreise für Band 1, 2 und 3 liegen bei 15, 19 und 24 Euro. Und ich habe mich entschlossen, zum 1. November einen Preis zu senken, nämlich den für den dritten und teuersten Band. Also für Arthur ist gefährlich, aus dem ich nun gerade lese, sind nicht mehr 24 Euro fällig, sondern 19 Euro. Wir haben also die Ladenpreise 15, 19 und 19 Euro. Und der letzte Punkt, ich bin gefragt worden, gibt es vielleicht doch eine Fortsetzung zur Trilogie? Und eine Trilogie ist abgeschlossen. Dennoch bleiben Ideen, Gedanken und die Personen sind mir so ans Herz gewachsen, dass ich nicht ausschließen will, dass ich in wenigen Jahren, vielleicht unter einem anderen Label als Großstadtoasen, etwas über die Isokratiker bringen werde. Die Isokratiker vielleicht im Jahr 2023 oder 2024, denn es sind spannende Leute, die von einer hochspannenden Zeit gezehrt haben, die sie geprägt hat und die ihr Bewusstsein auf philosophischer Ebene, auf psychologischer Ebene, auf der Ebene der Stadtteilkultur sehr geprägt haben. Von daher will ich eine Fortsetzung nie völlig ausschließen, aber gedulden Sie sich noch ein paar Jahre. Sie wissen, ab der Folge 57 dieses Podcasts geht es sehr intensiv um das Thema Bücher und das an dem Thema Bücher retten die Welt. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Bleiben Sie mir weiterhin treu und aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz.